Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Herzlich willkommen. Aus dem Regionalstudio des rumänischen Rundfunks in Temeswar begrüßt Sie diesmal Adi Ardelean zur April-Ausgabe des grenzüberschreitenden deutschsprachigen Funkmagazins. Beiträge aus den Siedlungsgebieten der Deutschen in Rumäniens Banat und Siebenbürgen sowie von den Ungarndeutschen hören Sie heute bei uns. Hier die Themen. Weniger gebührenfreie Studienplätze in deutscher Unterrichtssprache an den rumänischen Universitäten. Vertreterversammlung mit Vorstandswahlen und Ehrung beim Deutschen Regionalforum Banat in Temeswar. Künstler des Berliner Ensembles beim 5. Internationalen Theatertreffen in Budapest. Deutschsprachige Autoren aus Rumänien, Deutschland, Österreich, Slowenien und Ungarn bei den Deutschen Literaturtagen in Reschica. Vortrag zur Pflege, Reparaturen und Nutzung schützenswerter Gebäude innerhalb der Kirchenburgengespräche in Hermannstadt. Seminarreihe des Zentrums für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Medias für Grundschullehrer. Und Journalismus-Workshop des deutschsprachigen Medienvereins Funkforum für Schüler in Arad.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Unsere erste Station ist diesmal die rumänische Landeshauptstadt. Der Bildungsausschuss der Abgeordnetenkammer hat in diesem Monat in einer Anhörung von Bildungsminister Valentin Popa beschlossen, die Anzahl der gebührenfreien Studienplätze an 8 Universitäten zu reduzieren. Zudem hat das Bildungsministerium bekannt gegeben, dass die staatlichen Universitäten dazu verpflichtet seien, die Zahl der Studenten in den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu reduzieren und im Gegenzug diese in mathematisch-technischen Studienfächern sowie im Bereich Pharma, Landwirtschaft und Tourismus zu erhöhen. Über diese Beschlüsse sprach Monika Strava von der deutschen Sendung in Bukarest mit dem Prorektor der Babes-Bolyai-Universität in Klausenburg, Professor Dr. Rudolf Gref, der gleich zu Beginn des Gesprächs die Positionierung der Klausenburger Universität dazu erläutert.
Sie beziehen sich eigentlich auf die Art und Weise, wie das Bildungsministerium die Studienplätze, die gebührenfreien Studienplätze verteilt hat an die Universitäten und auf die Anhörung durch den Ausschuss der Abgeordnetenkammer. Unsere Universität hat infolge dieser Entscheidung des Ministeriums schon einige Plätze verloren, beziehungsweise wir haben in den Bachelorstudiengängen 29 Plätze verloren, im Masterstudiengang 200, das ist schon beträchtlich, und in den Promotionsstudien 48. Die Universität hat sich zu dieser Entscheidung und zu dieser Form der Verteilung der Studienplätze geäußert durch einen offenen Brief an die rumänische Regierung, in der darauf hingewiesen wird, dass dies eine Maßnahme ist, die sich eigentlich gegen die bedeutendsten und international am sichtbarsten Universitäten des Landes wendet und die nur negative Folgen für diese Universitäten und im Allgemeinen für das Hochschulwesen aus Rumänien haben kann. Sicher existiert eine Tendenz, gewisse Studienrichtungen, Bereiche und so weiter zu unterstützen, wenn diese, sagen wir, in der Wirtschaft benötigt sind. Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe der Universitäten, dass sie sich orientieren. Und letztendlich ist es eine Frage der Autonomie der Universitäten. Und hier existiert ein großes Problem, denn die rumänischen Universitäten sind zwar per Gesetz als autonom wahrgenommen, aber durch die Art und Weise, wie diese Finanzierungen stattfinden, sehen Sie, ist diese Autonomie eigentlich nicht gesichert. Die Babes-Bolyai-Universität hat sich klar geäußert zu dieser Frage und ist nicht einverstanden mit dieser Entscheidung und hat auch darauf bestanden, dass man diese Entscheidung zurückzieht und eine andere Verteilung dieser Studienplätze macht. Wir werden sehen, was da geschehen wird.
Welche sind sozusagen die neuen Kriterien, die bei der Verteilung der Sitze veranschlagt wurden?
Also außer der Tatsache, dass diese einzelnen Bereiche erwähnt wurden, nach denen man die Plätze verteilt hat, war das Bildungsministerium nicht in der Lage, in der letzten Zeit die Kriterien zu veröffentlichen. Auch die Einrichtung aus dem Ministerium, das bis jetzt diese Finanzierung sicherte und verteilte, wurde in der letzten Zeit verändert. Der Leiter dieser Einrichtung wurde ausgetauscht. Also ich glaube auch nicht, dass da richtige Kriterien sind. Wir haben die Vermutung, dass es eher eine, nennen wir es so, privat-persönliche Einstellung des Ministeriums und des Ministers ist, gewisse Universitäten nicht richtig zu behandeln. Beziehungsweise, Sie wissen, die Universitäten des Konsortiums Universitaria, die Babes-Bolyai-Universität, die Universität Bukarest, die Universität Temeswar, Westuniversität Temeswar, die Universität Alexandria und Kozayasch und die Wirtschaftsakademie bilden ein Konsortium, durch die sie sich konstant auf diese Position stellen, dass man Forschung und Lehre verbindet, auf höchstem Niveau macht und den internationalen Rankings sind diese Universitäten auch die sichtbarsten, das muss man auch sagen. Das hat das Ministerium nicht in Betracht gezogen.
Inwieweit sind vor allem die deutschsprachigen Studiengänge an der Babesbojoj-Universität in Klausenburg von dieser Regelung betroffen?
Wir sind jetzt eben bei der Verteilung der Studienplätze in der Universität. Die machen wir nach der Art und Weise, wie die Plätze in den letzten Jahren besetzt worden sind. Also wir schauen, ob die Plätze in den verschiedenen Bereichen besetzt worden sind oder nicht, ob Studenten in diesen Bereichen auch mit Gebühren waren. Und die Zahlen sind bei den deutschsprachigen Studiengängen nicht so groß. Also spüren wir dann auch nicht so massiv diese Veränderungen. Trotzdem haben wir Veränderungen in den verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel haben wir heuer, apropos Bereiche, die jetzt sehr aktuell werden und bevorzugt werden sollten, wir haben einen sehr interessanten und guten Studiengang Informatik auf Deutsch, der sehr gut funktioniert in den letzten Jahren, und haben ab heuer auch einen Masterstudiengang auf Deutsch. Bei diesem Masterstudiengang haben wir 5 Plätze bekommen und 2 Plätze, die dazugegeben werden, weil sie zu diesen besonderen Bereichen gehören. Also mit 7 Studienplätzen diesen Masterstudiengang jetzt zu beginnen, das machen wir. Aber der Andrang wird viel größer sein, das ist klar. Also wir spüren schon mit dieser Reduzierung, die, wie gesagt, die Anzahl unserer Studienplätze ist nicht sehr groß im Allgemeinen. Aber wenn man 2 bis 5 weniger bekommt, wird man das, und das ist schon wichtig auch für uns.
Wer sind die größten Verlierer, die Bachelor- und die Masterstudenten oder die Doktoranden?
Die größten Verlierer sind die Masterstudenten und die Doktoranden. Wie gesagt, bei uns, wir haben einen Verlust an den Masterstudiengängen von 200 Plätzen. An den Doktoratplätzen haben wir 48 Plätze verloren. Das heißt, dass die Finanzierung für diese Plätze nicht kommen wird, und das heißt, dass eine beträchtliche Summe von Geld nicht in das Budget der Universität einfließen wird und dass wir hier eine Lösung finden müssen, damit wir diese Studiengänge, sagen wir, in einer guten Form halten können. Das werden wir noch sehen, wie wir das meistern. Das sind die wichtigsten Verlierer. Das ist auch die Erklärung, warum diese Entscheidung des Ministeriums uns so negativ beeinflusst, weil in den Master- und Studienplätzen, da haben wir die spezialisiertesten Formen des Hochschulwesens und Doktoratplätzen. In den Master- und Doktoratplätzen, da haben wir schon die jungen Leute auf einer Laufbahn, auf einer Bahn, die in Richtung Forschung geht. Mit den Master- und Studienplätzen können wir sicher alles beeinflussen, was dann in Zukunft auch in diesem Land geschieht, was Forschung, was Wirtschaft betrifft. Und wenn wir hier verlieren, dann haben wir ein großes Problem. Denn die anderen Universitäten, die kleinen Universitäten, einige von ihnen, die eine regionale Rolle haben und deren Rolle auch unterstützt werden muss, haben auf diesem Niveau des Studiums sicher nicht dieselbe Bedeutung wie wir.
Gab es auch Reaktionen von Seiten der Studenten?
Ja, die Studenten sind ab dem 18., glaube ich, bei uns in diese Art von japanischen Streik eingetreten, und die Universität hat sich mit den Studenten solidarisiert, in dem Sinne, dass wir die Haltung der Studenten schon unterstützen. In Bukarest ist dasselbe geschehen, ja, in Jasch ist dasselbe geschehen, die Jascher Studenten sind auch sehr aktiv in diesem Sinne, also ich glaube, die Studenten sind sich bewusst, wie wichtig es ist, dass ihre Universitäten weiterhin eine wichtige Rolle in der Hochschullandschaft Rumäniens spielen und dass diese Rolle anerkannt wird, denn spielen wir sie sowieso.
Was kann die Babesbojoj-Universität in Klausenburg konkret gegen diesen Beschluss unternehmen?
Also wie gesagt, wir haben uns einmal geäußert, wir haben einen offenen Brief an die Regierung geschrieben, wir haben gemeinsam mit unseren Kollegen aus diesem Konsortium Universitaria uns beraten, wir haben uns mit denen beraten, haben mit ihnen über diese Frage gesprochen und über die Folgen, die daraus erscheinen können, und werden weiterhin mit dem Ministerium in Kontakt sein und versuchen zu überzeugen, dass diese Situation sich ändert. Sie müssen mich verstehen, es geht vielleicht gar nicht so sehr um die, einige sagen wir, in einem Jahr 100 Plätze, die man nicht hat. Es geht um das Prinzip und um die Haltung des Ministeriums der bedeutendsten Universitäten aus dem Lande gegenüber, die dem Lande und dem Hochschulwesen aus Rumänien die internationale Achtung und Anerkennung bringen. Und die einzigen, die es auch bringen können. Das ist das große Problem, das aus dieser Haltung entsteht. Und wenn das nicht existiert, dann wird auch weiterhin nicht viel geschehen. Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass in allen Ländern, die eine bedeutende Entwicklung erlebt haben in den letzten 200-300 Jahren, die Universitäten tonangebend waren über den Weg, die diese Länder gegangen sind. Und wenn das Ministerium das nicht versteht oder einen Weg einschlägt, der in eine andere Richtung als die Interessen des Landes sind, dann können wir uns Fragen stellen, die eine andere Natur haben.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Nächste Station unseres Funkmagazins ist die Banater Hauptstadt. Das Deutsche Regionalforum Banat verlieh die Ehrennadel in Gold an den ehemaligen Intendanten des Deutschen Staatstheaters Temeswar, Lucian Vorschandan, und wählte einen neuen Vorstand für die kommenden 4 Jahre. Das alles geschah innerhalb einer ordentlichen Vertreterversammlung gegen Ende des Monats im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus. Zum Auftakt wurde das Lied Heimatland Banaterland angestimmt, das seit dem vergangenen Jahr als Hymne der Banater Deutschen gilt. 60 Mitglieder des Deutschen Forums Banat kamen im Karl-Singer-Festsaal des Temeswarer Adam Müller-Guttenbrunn-Hauses zur ordentlichen Vertreterversammlung der Regionalorganisation zusammen. Das waren die Vorsitzenden der rund 25 Ortsforen und je ein Vertreter für 50 Mitglieder. Auf der Tagesordnung stand der Bericht des Vorsitzenden Dr. Johann Fernbach, eine politische Rundschau durch den Abgeordneten des Forums im Parlament Rumäniens Ovidiu Ganz sowie Berichte von Vertretern des Vereins der ehemaligen Russlandverschleppten, des Banatia-Vereins für internationale Kooperation und der Stefan-Jäger-Stiftung, der Adam-Müller-Guttenbrunn-Stiftung, des Deutschen Forums Banater Jugend, des Finanzausschusses und der Zensorenkommission. Nach der Annahme der Bilanz 2017 entlastete die Vertreterversammlung den Vorstand und stimmte über den Haushalt 2018 ab. Aktualisiert wurde auch ein Absatz aus der Satzung bezüglich der Zensorenkommission. Danach standen Neuwahlen an. Zum neuen Vorsitzenden wurde Johann Fernbach für ein zweites Mandat gewählt. Nach 4 Jahren Amtszeit blickt er auf seine Tätigkeit zurück und nimmt sich für die nächsten 4 Jahre einiges vor.
Es waren keine leichten Jahre. Ich habe überhaupt keine Erfahrung gehabt. Aber zum Glück hatte ich an meiner Seite Persönlichkeiten gehabt, wie Frau Ute Moisuk, wie Dagmar Schiklovan, wie Frau Edith Singer und natürlich wie Ovidiu Ganz, die mir sehr viel geholfen haben. Und alles, was ich mir proponiert habe, das habe ich auch gemacht. Ich bin sehr dankbar all jenen, die mich erneut gewählt haben für die nächsten 4 Jahre. Ich bin überzeugt, dass wir eine noch bessere Leistung haben. Wir haben sehr viele Projekte und wir werden sie auch durchführen.
Die Vertreterversammlung wählte zudem den 26-köpfigen Vorstand für die nächsten 4 Jahre. Alles geschah durch Geheimwahl auf Wahlzetteln. Die Stimmen zählte eine Wahlkommission. Danach gab der Sitzungsleiter Erwin Josef Ziegler die Ergebnisse bekannt.
Jugend, Barbo Bianca, Andrea Lepugia und Donna Matteok. Kreis Arad, Christian Faul, Adelheid Schimon, Michael Serner. Kreis Mehedins, Barbara Dumitrescu. Kreis Karasch-Severin, Christian Kionczer, Levinus Lieder, Helene Rieser, Elvira Slovic, Erwin Josef Kittler und Dan Livrar. Und Kreis Temesch, Adam Chomti, Norbert Hansmann, Alexander Huber, Dietlinde Huhn, Johann Fernbach, Ingrid Schiefer, Dagmar Schiklovan, Edith Singer, Helmut Weinstock und Astrid Weiss.
Der Vorstand zog sich zurück und wählte den Exekutivrat. Dem Vorsitzenden Johann Fernbach stehen 3 Vizevorsitzende zur Seite, Dagmar Schiklovan für Kreis Temesch, Michael Sellner für Kreis Arad und Erwin Josef Ziegler für das Banater Bergland, sowie weitere 3 Mitglieder, Norbert Hansmann, Adelheid Simon und Christian Kionczel. Der neue Vorstand hat als eine der wichtigsten Aufgaben, die Heimattage der Banater Deutschen im Jahr 2021 vorzubereiten und durchzuführen, wenn Temeswar europäische Kulturhauptstadt sein wird, so der wiedergewählte Vorsitzende Johann Fernbach.
Heimattage 2021, wo wir eine große Rolle spielen werden. Wir haben Kontakte aufgenommen, auch mit Herrn Dietmar Leber, Vorsitzender der Landsmannschaft, und werden eine enge Zusammenarbeit haben, damit das etwas aus Gewöhnliches wird. Und natürlich möchte ich mich auch der Jugend wenden und im nächsten Jahr einen Knabenchor gründen und jedenfalls alles, was Kultur anbelangt.
Innerhalb der Vertreterversammlung des Deutschen Regionalforums Banat wurde dem ehemaligen Intendanten des Deutschen Staatstheaters Temeswar, Lucian Vorschandan, die Ehrennadel in Gold verliehen. Die Laudatio hielt BZ-Redakteurin Stefana Ciontea-Nemziu. Lucian Vorschandan war 10 Jahre lang Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar bis zum 1. November 2017. Durch die höchste Auszeichnung des Banater Forums wurde seine Tätigkeit im Dienste der deutschen Gemeinschaft gewürdigt.
Es ist eine ganz besondere Auszeichnung, weil sie von einer Einrichtung kommt, der ich mich sehr verbunden fühle. Es ist die höchste Auszeichnung des Banater Forums. Es ist eine große Ehre, auch in Anbetracht dessen, welche andere Personen vor mir diese Auszeichnung erhalten haben. Zugleich ist es für mich Anlass, zu Dank und zur Anerkennung auch für die Zusammenarbeit, die es im Laufe der Zeit mit dem Banater Forum gegeben hat. Und es ist für mich ein Anlass, dankend an die Menschen zurückzudenken, die diese Leistungen, die nicht nur meine Leistungen sind, ermöglicht haben. Es sind Menschen aus dem Theater, Menschen aus der Schule, Menschen von der Staffette. Und es ist ein schöner Augenblick der Bilanz, dass man zurückblickt, dass man Genugtuung empfindet über das Geleistete und zugleich Hoffnung und Zuversicht empfindet, was die Zukunft betrifft.
Auch wenn zurzeit ein Gerichtsverfahren zwischen Lucian Vorschandan und der Temeswarer Stadtverwaltung zwecks der Erteilung eines neuen Mandats an der Leitung des Deutschen Staatstheaters läuft, blickt der ehemalige Intendant stolz auf die aktuellen Erfolge des Theaterensembles, die großteils auf Projekte beruhen, die noch zu seiner Zeit als Institutionsdirektor eingeleitet worden.
Das ist auch erfreulich zu sehen, dass die unter meiner Amtszeit initiierten Projekte weitergehen oder dass einige dieser Projekte nach wie vor Anerkennung finden. Die vierfache Unitärpreisnominierung ist verbunden mit einem Projekt, das zugleich die letzte Produktion ist, die unter meiner Amtszeit als Intendant entstanden ist. Die traurige und unglaubliche Geschichte der Erendira von García Márquez. Die jüngst stattgefundene Premiere, die Riesen der Berge, geht auf eine Initiative, genauer gesagt der damaligen Interimsleiterin Joanna Jakob zurück, die die Verantwortung für das Theater übernommen hat, während ich in Bukarest Staatssekretär war. Es ist erfreulich, dass diese Projekte weitergehen, dass sie nach wie vor Anklang haben, dass sie Erfolg haben und man kann dem Theater auch für die Zukunft nur das Beste wünschen. Und ich schließe mich jedem diesbezüglichen Wunsch an und jeder Initiative, die dazu beitragen kann, dass das Theater mindestens das Niveau beibehält, das es in den Jahren bis 2017 hat erreichen können.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und von den Rumäniendeutschen gehen wir zu den Ungarndeutschen weiter, verbleiben aber im Theaterbereich. Die Künstler des Berliner Ensembles nahmen in diesem Monat an dem 5. internationalen Theatertreffen Imre Madács in Budapest teil. Das Treffen wurde 2014 vom Direktor des Ungarischen Nationaltheaters Attila Vitnyansky eingeleitet und lädt jährlich Ensembles aus den verschiedenen Ecken Europas und der Welt in die ungarische Hauptstadt ein. Der Intendant des Berliner Ensembles Oliver Rehse leitet sein Theater seit einem Jahr. Über das Ensemble selbst und die Berliner Theaterlandschaft sprach mit ihm der Budapester Korrespondent der deutschen Sendung in Ungarn, Albin Lukács.
Wie lässt sich der Platz Ihres Theaters in der Berliner Landschaft, Theaterlandschaft einordnen?
Das Berliner Ensemble hat ja eine lange Tradition. Das Gebäude, das Theater am Schiffbauer Damm, gibt es seit 125 Jahren. Aber den Namen Berliner Ensemble gibt es erst seit den 50er Jahren, als Bertolt Brecht mit seiner eigenen Theatertruppe, die er nach dem Krieg gegründet hat, in dieses Theater am Schiffbauer Damm eingezogen hat und dem Theater seither den Namen dieser Truppe gegeben hat. Das Haus ist eng mit Brecht verbunden. Später war ein anderer Theaterdirektor auch Schriftsteller, nämlich Heiner Müller. Und ich glaube, es gibt kaum ein Haus auf der Welt, das eine so starke literarische Tradition hat wie das Berliner Ensemble, das zugleich im Herzen Berlins gelegen, direkt neben dem Bahnhof Friedrichstraße an der allerschönsten Lage mit der Spree und den Schiffen vor der Haustür, ein eminent politisches Theater ist, ein gesellschaftsrelevantes Theater, das sich einmischen will, das sich immer eingemischt hat. Die Weber von Hauptmann wurden hier uraufgeführt, die Drei-Groschen-Oper von Brecht wurde uraufgeführt und auch wir, ich bin jetzt seit einem Jahr Intendant dieses Hauses, auch wir als neues Team haben viele neue Stücke mitgebracht und haben ein neues Ensemble mitgebracht. Also in Berlin, das glaube ich darf ich sagen, gibt es sehr viel Neugier auf das neue Berliner Ensemble.
Glauben Sie, dass Bertolt Brecht jetzt den Platz einnimmt, der ihm zusteht?
Insgesamt nein, denn Brecht ist ohne Frage einer der ganz wesentlichen Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Er hat mit seiner Theorie, aber auch mit seiner Praxis vom epischen Theater tatsächlich Theatergeschichte geschrieben. Er hat einige geradezu unverwüstliche Theaterstücke hinterlassen, wie Der gute Mensch von Sezuan, Mutter Courage, Das Leben des Galilei, Baal, also fast so viele Klassiker der Moderne wie, glaube ich, sonst niemand. Ich würde ihn gerade geradezu mit Shakespeare vergleichen wollen, aber die Aufführungstradition ist ein bisschen zum Erliegen gekommen. Es gab in den letzten Jahren nicht viele wesentliche Brecht-Aufführungen. Absurderweise ist eine der wichtigsten, nämlich der Baal von Frank Castorf, dann sogar nach 4 Aufführungen verboten worden. Also, wenn man ans Berliner Ensemble geht, dann muss man Brecht spielen wollen. Dann muss man das als Lust und nicht als Pflicht auffassen. Und von daher denke ich, dass wir mit unserer Arbeit, unter anderem mit dem Kreidekreis, mit dem wir mit eröffnet haben und den wir jetzt hier in Budapest zeigen, dass wir damit eine neue Vorreiterrolle für Brecht in Deutschland einnehmen.
Welche Werte haben sich bei Ihnen, ich meine jetzt das Theater, nicht geändert seit Anfang der 50er Jahre? Es kam die DDR-Zeit und dann die Wende, da haben Sie viel mehr Freiheit bekommen.
Eine Urtugend des Theaters und am Berliner Ensemble besonders ist, einen starken Fokus auf Schauspieler zu legen. Brecht war ja eng verbunden mit einigen Schauspielern wie Ernst Busch oder seiner Ehefrau Helene Weigel, die das Theater nach seinem frühen Tod weitergeleitet hat. Und dieser Fokus, dass neben aller Theorie, neben allen geschriebenen Werken entscheidend im Theater ist, dass der Schauspieler souverän ist, dass er protagonistisch ist, dass er also das Theater im Zentrum beherrscht und nach außen vertreten kann, dass Schauspieler und Ensemble Identität schaffen für ein Haus, das ist, glaube ich, die Tugend und der Wert, der mir als allererstes einfällt.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, in Österreich gibt es Theater, die dem Bund angehören oder vom Bund betreut werden. Wie ist das bei Ihnen im Land Berlin? Also sind das Landestheater, gehören dem Land Berlin?
Ja, das Land Berlin unterstützt 5, wie soll man sagen, Staatstheater. Der Begriff ist ein bisschen missverständlich. Es ist nicht die Bundesrepublik Deutschland. Also es gibt in dem Sinne gar kein deutsches Nationaltheater, sondern Theater ist immer Föderalismus abhängig, also Ländersache. Und im Land Berlin ist also Berlin der Subventionsgeber für die 5 großen Staatstheater. Das kleinste ist das Gorki, das größte ist das Deutsche Theater. Daneben gibt es noch die Schaubühne und das Maxim Gorki Theater und eben das Berliner Ensemble. Und das Berliner Ensemble nimmt insofern eine besondere Stellung ein, als ich glaube, dass international tatsächlich kein deutscher Theatername so prominent ist wie Berliner Ensemble. Mehr als, sagen wir, Residenztheater München, Schauspielhaus Hamburg, in New York und in London und in Paris verbindet man Berliner Ensemble auch geradezu umgehend mit Bertolt Brecht. Er war ein Superstar und er ist bis heute unser Ahnherr und deswegen haben wir eben auch den Kaukasischen Kreidekreis gleich am Anfang durch einen hochinteressanten Regisseur, Michael Thalheimer, neu inszenieren lassen. Das war übrigens das Stück, das auch Bertolt Brecht in seiner kurzen Zeit als Intendant als allererstes in diesem Haus inszeniert hat.
Stimmt das, dass Bertolt Brecht auch einen österreichischen Pass hatte?
Ja, das stimmt, glaube ich. Er hatte ja eine interessante Immigrationsgeschichte, denn er ist im Gegensatz zu vielen anderen Schriftstellern, deutschen Schriftstellern, nicht nach Moskau gegangen, sondern eben in die USA, in die Nähe von Feuchtwanger und Thomas Mann. Über Dänemark ging seine Flucht und das hat ihm auch erst einmal große Schwierigkeiten zu DDR-Zeiten eingetragen. Als er zurückkam, musste er erstmal eine Weile in der Schweiz bleiben und bekam auch gar nicht selbstverständlich dieses eigene Theater. Erst als Brecht erfuhr, dass die DDR-Führung vorhatte, eine Art Polizei- und Militärtheater aus dem Theater am Schiffbauer Damm zu machen, reklamierte er das Haus endgültig für sich mit dem Argument, Entschuldigung, hier ist Theatergeschichte geschrieben worden. Meine Drei-Groschen-Oper wurde hier uraufgeführt. Ich bin mit meinem Berliner Ensemble jetzt in der Stadt und jetzt will ich ein eigenes Haus.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Deutschsprachige Autoren aus Rumänien, Deutschland, Österreich, Slowenien und Ungarn trafen sich Mitte April in Reschica bei der 28. Auflage der Deutschen Literaturtage. Zahlreiche Buchvorstellungen und Lesungen sowie eine literarische Reise durch das historische Banat standen auf dem Programm der Veranstaltung des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschica. Andi Czulak von der deutschen Sendung in Temeswar berichtet.
Organisiert wurden die Literaturtage wie auch in den vergangenen Jahren vom Vorsitzenden des Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler.
Reschica wurde wieder mal zu einer Drehscheibe rumänien-deutscher Literatur und nicht nur, denn zum 28. Mal sind hierher Schriftsteller aus Rumänien, aber aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und aus Südosteuropa hergekommen, und zwar um deutsche Literatur zu feiern. Es sind in diesem Jahr Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich, aus Serbien, aus Kroatien, aus Slowenien und aus Ungarn. Und was hier durch den Deutschen Literaturtage geleistet wird, ist ein Beweis, dass diese fünfte deutsche Literatur weiterlebt, weil sie zum Leben einer Minderheit gehört, weil sie mitträgt, diese Minderheit, und ihr auch eine Zukunft beweist.
Den Auftakt machte die Autorin Nora Juga aus Bukarest, eine der bedeutendsten rumänischen Dichterinnen, die bereits zum 10. Mal bei den Literaturtagen dabei war.
Diese Veranstaltung gibt mir sehr, sehr große Hoffnungen, dass wirklich noch an die 20.000 geblieben sind, so schätzt man jetzt die Nummer der Deutschen, das ist trotzdem noch eine Hoffnung, dass vielleicht auch andere dazukommen werden.
Mit Joachim Wittstock war auch ein weiterer Stammgast der Literaturtage wiederholt in Reschica anwesend.
Der Titel, den ich hier vorgeschlagen hatte, war eine Kundfahrt jenseits des Prut. Aber es kommt dann doch auch Geschichte, Zeitgeschichte ins Spiel. Also nicht das unmittelbar uns Betreffende, sondern es ist dann die 1940er Jahre sind es, von denen dann die Rede ist.
Ebenfalls angereist kam Bianca Barbu, Autorin und Mitglied des Literaturkreises Staffette des Deutschen Forums in Temeswar.
Ich habe den neuen Staffette-Band mitgebracht. Ich habe ihn kurz vorgestellt. Wir sind ja seit über 25 Jahren aktiv und ich habe persönlich ein bisschen auch etwas vorgelesen aus dem Band.
In Reschica geboren, aber mittlerweile in Augsburg, Deutschland wohnhaft, war die Teilnahme an den Literaturtagen für die Schriftstellerin Christiane Kondrat eine Premiere.
Die Texte waren aus drei Büchern, und zwar die letzten drei Bücher, die erschienen sind. Das letzte Buch ist 2014 erschienen, das ist die Lyrik, habe ich die drei Gedichte gelesen. Und dann Anastasius und andere Staatsbürger, das sind so satirische Parabeln. Und aus den Erinnerungen aus dem Banater Bergland, Vogelkirschen. Vogelkirschen, das sind diese wilden Kirschen, die da oben auf dem Hang wachsen, und deshalb habe ich das Vogelkirschen genannt.
Den Abschluss am Freitag machte die ebenfalls aus Deutschland angereiste Schriftstellerin Ilse Hehn, welche das Buch »Die Sehnsucht, die ist mir so leicht« Schreiben im Exil vorstellte. Dabei handelt es sich um eine mehrsprachige Anthologie, welche sie zusammen mit Heidrun Hammerski und Wolfgang Schlott herausbrachte.
Es ist ein interessantes und ein notwendiges Buch. Wenn wir lesen, kriegen wir den Einblick auf die so vielen unterschiedlichen Erfahrungen aus kulturellen und transkulturellen Sphären. Und diese Sprach- und diese Gedankenvielfalt und die Sprachenvielfalt, sie ist auch letztendlich ein Teil des Reichtums Europas.
Den Samstag eröffnete ein weiterer internationaler Autor. Der in Hatzfeld geborene Nellu Bradian-Ebinger war bereits zum zweiten Jahr in Folge Gast bei den Literaturtagen in Reschica und stellte sein neuestes Werk vor.
Diesmal habe ich einen historischen Roman vorgestellt, Der Einsiedler von Buda Oersch. Hier geht es um eine Einsiedlerkapelle, die im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts Vorort von Budapest, einem ungarndeutschen Vorort, aufgebaut worden ist, 1945 dann von den Kommunisten zerstört und jetzt wieder aufgebaut.
Beeindruckt von der Atmosphäre zeigte sich auch die Berliner Schriftstellerin Edith Otschowski, die in Reschica ihr Buch im Wohlklang unverhohlen vorstellte.
Das ist eine wunderbare Veranstaltung, gut besucht. Es fehlen ein bisschen die jungen Leute und der Nachwuchs, aber es sind hochkarätige Schriftsteller da und es ist eine schöne Atmosphäre.
Inhaltlich stellten sich die während der Literaturtage präsentierten Werke durchaus facettenreich dar, wie auch die Banater deutsche Schriftstellerin Edith Guib-Kobylanski feststellte.
Die Themen waren interessant, denn es gab ja nicht ein Zentralthema, sondern jeder konnte sprechen, worüber und was er wollte oder was er geschrieben hat oder ein Buch präsentieren. Es war also grundverschieden, was ein jeder gebracht hat und immer wieder eine Überraschung für uns Zuhörende.
Während mit Bianca Barbu, ein Mitglied des Temeswarer Literaturkreises Staffette, anwesend war, kam mit Johann Schutt aus Budapest, ebenfalls ein Autor zu den Literaturtagen, der Mitglied einer solchen Gruppe ist. In seinem Fall handelt es sich um den Verband ungarndeutscher Autoren und Künstler Wudak.
Uns gefällt besonders, dass es ein sehr interessiertes Publikum ist. Ein Publikum, das davon etwas versteht, also Literatur. Freunde oder Freunde der bildenden Kunst, die hören auch interessiert zu und da kann man auch sehr gute Erfahrungen mit nach Hause bringen bzw. Erfahrungen austauschen.
Zu den letzten Schriftstellern, die am Samstag lasen, zählten 3 Gäste aus Marenberg, Slowenien, darunter Ivan Korponaj.
Das, was hier gemacht wird, das hat eine Ordnung, eine Reihe, dass man alles vorstellen kann. Der Publikum ist gut, Organisation ist fantastisch und wir sehen auch noch dazu einen Teil von diesem Rumänien, von diesem Vorbergland.
Ivan Korponaj las zusammen mit 2 Schriftstellerkollegen, darunter Veronika Haring, die zu Beginn der Lesung auf die problematische Lage der deutschen Minderheit in Slowenien aufmerksam machte.
Viele wissen noch nicht, dass wir noch immer nicht anerkannt sind als deutsche Minderheit in Slowenien und deswegen sind wir auch sehr begrenzt, was unsere Kultur auszuüben bedeutet.
Sichtlich zufrieden zeigte sich zum Schluss der Organisator der Literaturtage Erwin Josef Ziegler, der über die Veranstaltung resümierte.
Es war eine einmalige Veranstaltung in der Literaturlandschaft der Rumäniendeutschen. Und ich hoffe, dass alle Gäste mit schönen und guten Erinnerungen nach Hause gehen. Die allgemeine Stimmung war sehr positiv. Zum ersten Mal sind wir außerhalb der Grenze Rumäniens gefahren, nach Verschetz. Es war eine Begegnung, eine Banate-Begegnung, denn Verschetz gehört ja zum Banat, wenn es auch in Serbien heutzutage liegt. Und wir betrachten Verschetz als wichtiger Bestandteil des intellektuellen Banats.
Doch nach den Literaturtagen ist für Erwin Josef Ziegler auch immer vor den Literaturtagen und so schaut er bereits in Richtung der nächsten Auflage.
Die deutsche Literatur lebt auch dank der deutschen Literaturtage in Reschica und wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr eine neue Auflage, die 29. Auflage, über die Bühne bringen können.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Pflege, die Reparaturen und die Nutzung schützenswerter Gebäude. Darüber referierte der bekannte Architekt Prof. Dr. Liviu Gligor Anfang April in Hermannstadt auf Einladung der Stiftung Kirchenburgen. Der Vortrag fand im Rahmen der sogenannten Kirchenburgen-Gespräche statt. Architekt Gligor unterrichtet an der Ion Mincu-Universität in Bukarest. Nach dem Vortrag entwickelte sich eine Diskussion mit reger Publikumsbeteiligung. Gabriela Mesey von der deutschen Sendung in Neumarkt sprach nach der Veranstaltung mit der Referentin für Fachtourismus und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Kirchenburgen, Ruth Istvan.
Wir haben uns sehr gefreut, auch dieses Mal. Das war jetzt unser 3. Kirchenburgen-Gespräch. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir im vergangenen Sommer gestartet haben und bei der wir quartalsweise unsere Partner oder unsere Mitstreiter in der Denkmalpflege und im Erhalt der Kirchenburgen einladen und sie bitten, da eben so einen kleinen Impulsvortrag zu halten und mit der Möglichkeit, ein anschließendes Gespräch zu führen mit den Besuchern und mit den Teilnehmern der Veranstaltung. Bei dem Gespräch mit Liviu Gligor waren etwa 25, 30 Besucher da und es war ein sehr interessanter Vortrag. Er hat sich eigentlich entlang der Richtlinien von einem ganz berühmten britischen Architekten und Ingenieur entlang gearbeitet und hat mit dessen Grundsätzen versucht, auch seinen Ansatz in der Denkmalpflege und in seiner Arbeit als Architekt zu erklären.
Können Sie uns einige wichtige Punkte aus dem Vortrag sagen?
Wie gesagt, es war entlang der Richtlinien des Architekten und Ingenieurs William Morris. Ja, so als roter Faden. Und es wurden eben verschiedene Beispiele aus seiner Erfahrung und seiner Arbeit hier in Siebenbürgen an den siebenbürgischen Kirchenburgen und Kirchen erklärt. Unter anderem hat er an der Hermannstädter Stadtpfarrkirche gearbeitet. Er hat in Birtelm, in Schönberg, hat ein Zentrum für vernakuläre Architektur mitgegründet und leitet das dort für seine Studenten an der Architekturuniversität Ion Mincu. Und so hat er einfach anhand verschiedener Beispiele versucht zu erklären und erfolgreich erklärt, wie man doch mit den Denkmälern umgehen kann und wie viel sie eigentlich von ihrer ursprünglichen Substanz hergeben, die man gar nicht so grundsätzlich verändern muss, sondern mit der man wunderbar arbeiten kann und da möglicherweise nur ergänzend und weniger reparierend, sondern eher konservierend arbeiten kann.
Wie sind die Diskussionen nach dem Vortrag abgelaufen?
Die Beiträge anschließend waren auch sehr interessant. Ich denke, deutlich ist geworden, dass es eben eine schöne Möglichkeit ist, bei einem solchen Fachvortrag viele Interessenten zusammenzubringen. Und es ist doch auch deutlich geworden, dass die Aufmerksamkeit auf dieses Thema, auf die Erhaltung und auf die Pflege unserer Kirchenburgen doch eine immer wichtigere Rolle spielt. Das zeigt sich nicht zuletzt auch in den wachsenden Teilnehmerzahlen bei diesen Veranstaltungen. Es wurde wenig kontrovers diskutiert, weil ich denke, der Ansatz von Herrn Gligort ist ein sehr gesunder und guter. Also es waren wenige kontroverse Punkte zu besprechen, sondern es waren eher zustimmende Beiträge und ein netter Austausch im Anschluss.
Womit werden die nächsten Kirchenburgengespräche fortgesetzt? Gibt es schon einen Gast?
Wir machen das immer so ein bisschen abhängig von der Saison auch. Wir haben auch im Ausland einige Partner, die wir immer auch ganz gerne einladen. Dazu eignen sich natürlich die Sommermonate im Besonderen, weil sie dann eben teilweise auch hier in Siebenbürgen sind. Und im Rahmen eines Aufenthaltes, wir sie dann einladen, ein solches Gespräch, einen solchen Abend für uns zu gestalten. Wir haben noch kein konkretes Thema für das nächste Kirchenburgengespräch. Allerdings wird sich das hoffentlich in den nächsten 4 bis 6 Wochen ergeben. Wir müssen da ein bisschen auskundschaften. Das wird so Ende Juni, Anfang Juli etwas stattfinden und da wollen wir natürlich gerne wieder ein ganz interessantes Thema auf den Tisch bringen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache aus Mediasch veranstaltet eine Reihe von Seminaren für Grundschullehrer und Lehrerinnen im ganzen Land. Im Monat April gab es so eine Fortbildung mit dem Titel Brücken, Türme, Technik in der Grundschule im siebenbürgischen Neumarkt am Mirisch. Christina Molnar von der deutschen Sendung in Bukarest sprach dabei mit Referentin Joanna Adriana Hermann.
Wir bieten Fortbildungen an, die zum Teil vor Ort stattfinden. Und das bedeutet, dass wir versuchen, regionale Fortbildungen anzubieten und die Lehrer da zu versammeln. Das ist jetzt die Fortbildung für die Lehrer aus Neumarkt, aber eigentlich auch aus dem Kreis oder aus der Umgebung, die dazukommen möchten. Und heute sind Lehrer aus Neumarkt hier, aus Rehn und einige aus Kronstadt. Die Erklärung dafür ist, dass die in Kronstadt nicht dabei sein konnten und dann eben ein bisschen weiter wegfahren mussten.
Sie sind auf einer kleinen Tournee mit dieser Fortbildung. Wo waren Sie schon bis jetzt?
Also aus, sagen wir mal, zeitlichen und verkehrstechnischen Gründen macht es Sinn, einige Orte miteinander zu verbinden. Dann habe ich mir für den Herbst eine Reise überlegt, eine Rundreise, und für den Frühling eine andere. Im Herbst habe ich in der Herbstferienwoche der Grundschüler Fortbildung gehalten in Karansebesch, in Temeswar, in Arad, in Großwardein, in Satmar, in Zillenmarkt und Klausenburg. Und dann bin ich wieder zurück. Das war eine sehr lange, anstrengende Reise, hat aber alles gut geklappt. Und jetzt ist bei der Frühjahrsreise Neumarkt die erste Fortbildung, in Bistritz, Oberwischau und in Schäßburg. Und dann ist diese kleine Reise auch zu Ende.
Wie groß ist das Interesse der Lehrer und Lehrerinnen für diese Fortbildung? Wer nimmt denn teil an ihnen?
Das Interesse ist momentan höher als vor einigen Jahren und das hängt zusammen mit einer Förderung, die die Lehrer bekommen und die zur Bedingung stellt, dass die Lehrer einmal im Jahr zumindest an einer Fortbildung teilnehmen. Ich möchte nicht sagen, dass das davon zeugt, dass die Lehrer das nur für die Förderung machen. Die Fortbildungen gibt es jetzt schon seit 20 Jahren. Dieses Jahr feiert das ZFL sein 20-jähriges Jubiläum. Aber es sind nicht so viele, die mitmachen würden, wenn es diese Bedingung nicht gäbe. Wir haben einmal eine Aufteilung, die die Jahrgangsstufen berücksichtigt. Das heißt, wir haben Fortbildung für Erzieherinnen, für Grundschullehrerinnen, für Fachlehrer, für Deutschlehrer. Lehrer und sogar auch Angebote von außerhalb für Religionslehrer. Und dann unterteilt sich das Ganze manchmal noch einmal. Es gibt Fortbildungen, die an einem Tag vor Ort stattfinden. Es gibt Fortbildungen, die auch mal länger dauern, 2 Tage oder 5 Tage. Es gibt Fortbildungen, die ein bestimmtes Fach betreffen oder Fortbildungen, die sich an Lehrer stufen- und fächerübergreifend richten. Eine Vielfalt, die sich bewährt hat. Es gibt einfach Bedarf, dass die Lehrer sich auch einmal alle treffen oder dass sie sagen, wir wollen jetzt nur unter uns sein und wir hätten gerne ein eine Fortbildung nur für Mathematiklehrer. Das hat Vor- und Nachteile, aber vor allem ist es manchmal schwer, so eine Fortbildung, so eine spezielle anzubieten, weil die Lehrer im ganzen Land unterrichten. Das heißt, es ist schwer, sie zusammenzubringen an einem Tag, an einem Ort.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der deutschsprachige Medienverein Funkforum organisierte gegen Ende dieses Monats einen Journalismus-Workshop für Schüler im westrumänischen Arad. Insgesamt 17 Jugendliche von vor Ort sowie aus Reșița, Temesvar und Sankt Anna führten Umfragen durch oder interviewten in Kleingruppen interessante Persönlichkeiten der Stadt und schrieben schließlich eigene Zeitungsartikel darüber. IFA-Kulturmanager Florian Kerzel war nicht nur als Organisator mit dabei, sondern er brachte auch den folgenden Radiobeitrag mit.
Nachdem im vergangenen Jahr bereits ähnliche Workshops in St. Anna, Satma und Neumarkt am Mierisch durchgeführt wurden, setzte das Funkforum die Reihe seiner Journalismusveranstaltungen für Schüler nun im westrumänischen Arad fort. Auch diesmal wurde die inhaltliche Leitung vom Vorstand des Funkforums und Chefredakteur der Banater Zeitung Siegfried Thiel übernommen.
Das Prinzip abnehmender Wichtigkeit. Also hier steht das Wichtigste, das ist auch optisch. Abnehmender Wichtigkeit, also immer weniger wichtig werden die Infos, die wir bringen. Diese Regel gibt es im amerikanischen, im angelsächsischen Journalismus schon seit dem Bürgerkrieg in den USA. Und die haben dann immer den dramatischen Aufbau.
Wir sind zum ersten Mal in Arad. Wir hatten auch hier einen guten Gastgeber, einen guten Partner vor Ort, die Schule, das Forum, und solche Partner braucht man ganz einfach. Es lief sehr gut, glaube ich. Gut, die Resultate wird man in der Zeitung erst sehen und dann evaluieren können. Aber die Tatsache, dass wir aussagekräftige Gesprächspartner hatten, hebt ja das Niveau der Veranstaltung, wird das Niveau der Zeitungsartikel und der Seiten heben.
Neben dem Vizebürgermeister von Arad oder einem bekannten Blumenzüchter gehörte auch der Direktor des Adam-Müller-Gutenbrunnen-Lyzeums Mario Mircea-Stoica zu den Interviewpartnern. Interviewt wurde er von dem Schüler Roland Otto Wild, der bereits zum zweiten Mal am Journalismus-Workshop teilnahm.
Ich war auch letztes Mal, im 2017, in St. Anna. Also es war viel leichter, jetzt den Artikel zu schreiben. Es war auch leichter, den Interview zu machen. Mircea Mario-Stoica, unser Schulleiter, Mathelehrer von der Adam-Müller-Gutenbrunnen-Lyzeum. Es war interessant, weil er hat uns Sachen gesagt, dass ich noch von ihm nicht wusste.
Warum wollten Sie Lehrer sein?
Das ist meist eine interessante Frage. Als ich Schüler war im Lyzeum, da ich doch genügend gearbeitet habe bei Mathematik, habe ich mir gedacht, ich soll Mathematik studieren. Und ihr wisst ja, der schwerste Fach in diesem Moment ist Mathematik, weil da braucht man sehr viel Arbeit.
Natürlich war das auch mit Schwierigkeiten verbunden, denn es ist nicht immer einfach, auf Leute aus der Wirtschaft zuzugehen, auf Schulleiter und so weiter, also Fünftklässler, die man zu dem Vorsitzenden eines Wirtschaftsclubs schickt. Da ist es nicht immer einfach, denn das Niveau ist ein anderes, die Gesprächsthemen sind unterschiedlich. Aber ich denke, die haben es ganz gut hingekriegt, die Kinder, sie haben sich ins Zeug gelegt und es wird auch im Endeffekt eine ganz gute Sache. Man hat auch versucht, mit Stadtumfragen und solche Gesprächspartner zu finden, die dann direkt auf die deutsche Gemeinschaft fokussiert sind. Die duale Ausbildung war dann wieder mal ein Kernthema, die hier in Arad ja Fuß gefasst hat vor einigen Jahren und die vielleicht den einen oder anderen Schüler selbst angehen und das vielleicht ein bisschen näher ist zu dem, was er braucht oder was er sich für die nächste Zukunft auch berufsmäßig vorstellt.
Neben den Hauptverantwortlichen halfen auch die Kulturwelt-Freiwillige Ronja Pohl und die Lehrerinnen Camilia Mladin und Larissa Circio bei der Organisation des Workshops, der erneut vom Institut für Auslandsbeziehungen IFA in Stuttgart finanziert wurde. Und auch diese Ausgabe hat sich gelohnt, wie sich schließlich in der gemeinsamen Evaluierung zeigte.
David, ich habe sehr viele neue Dinge gelernt. Das war mein erster Interview. Ich hatte ein bisschen Angst, aber alles war bis am Ende gut.
Solange Funkforum und IFA gut zusammenarbeiten, sehe ich keinen Grund, diese Veranstaltungsreihe zu unterbrechen, denn wir sind alle guter Dinge, dass es funktioniert. Aus den Schulen haben wir sehr, sehr gute Reaktionen. Auch von unseren Kollegen aus dem Funkforum wird das gut gesehen. Das Deutsche Forum, es gibt verschiedene Institutionen, gerade dieser Fokus auf Jugendliche, auf Kinder, auf den Nachwuchs im journalistischen Bereich und eine Alternative zur Bildung. Es überträgt sich ganz einfach dieser Wunsch, journalistische Tätigkeit zu entfalten.
Also nächstes Mal werde ich 100% auch wiederkommen.
Also es ist so ein bisschen der Keim da und die Leute grundsätzlich lassen sich anstecken.
Die entstandenen Artikel werden in den nächsten Wochen auf mehreren Seiten der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien sowie der Banater Zeitung erscheinen.
Hiermit endet die April-Ausgabe unseres Funkmagazins. Durch das Programm führte sie Adi Adelan aus dem Tennisfahrerstudio. In einem Monat sind wir wieder für Sie da mit aktuellen Beiträgen der deutschen Minderheitenmedien aus Rumänien und Ungarn. Haben Sie einen schönen Frühling weiterhin.